Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Dr. Licht und ich darf mich heute in dieser Folge weiter mit Dr. Cordes unterhalten. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Glaukos, dass Sie diesen Themenmonat ermöglichen. Wir sprechen nämlich über das Glaukom bzw. die Glaukomtherapie. Und nachdem wir in den letzten Folgen die SLT und MIX besprochen haben, gehen wir jetzt nochmal in einen ganz, ganz wichtigen Punkt rein, nämlich die Tropferei bzw. die Augentropfen, mit denen man sonst anfängt. Wir schauen uns eine Studie von Radcliffe und Kollegen an und fragen uns, sollte man nach der Erstdiagnose eines primären Offenwinkelglaukoms mit Augentropfen starten? Hallo, Herr Dr. Cordes.
Hallo, Frau Licht. Ich freue mich, wieder da zu sein. Und wir haben uns das ja schon bei den vorherigen Folgen so ein bisschen angespoilert, dass wir uns nochmal über Medikamente reden müssen. Aber ich finde, wenn man über Glaukom redet, dann ist ja die Standardtherapie bei Weitem immer noch die medikamentöse Therapie. Und wir haben ja jetzt operative Sachen angesprochen, die gar nicht allen zur Verfügung stehen. Und deswegen sind die Medikamente so wichtig. Und ich glaube, diese Studie fand ich sehr spannend, mir anzuschauen, weil sie wirklich sehr genau aufführt, was für Nebenwirkungen auftreten können in der medikamentösen Therapie, ohne das jetzt vielleicht im Verhältnis zu einer operativen Therapie zu setzen, sondern das ist einfach deskriptiv. Und ich finde, sie ist sehr lesenswert. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, da einmal sich durchzuschauen, weil es sehr schön charakterisiert die einzelnen Gruppen und was für Reaktionen auftreten können.
Genau, bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, warum schaut man sich überhaupt diese bestimmten Nebenwirkungen an der Medikamente, weil, und das ist so ein bisschen der Aufhänger der Studie, sie möchte so ein bisschen gegenüberstellen, womit fängt man an, was ist halt eine Möglichkeit, wir haben ja auch die SLT und warum ist bei der Tropftherapie die Therapieadhärenz so gering? Was haben die denn hier berichtet, wie gering die ist und was sind Erklärungsansätze neben der Tropfen, also neben den Tropfennebenwirkungen, über die wir ja gleich noch mal gerne sprechen.
Die Adhärenz ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Und warum hat man eine niedrige Adhärenz? Also die wird berichtet mit 30-80%. Man sagt ja so das Schlagwort, 50% der Patienten nehmen die Tropfen nicht. Und im klinischen Alltag, wenn man das mal so sieht, wenn ein Patient mit einer 3-Monats-Medikation nach 3 Monaten kommt und sagt, ich habe noch genug, dann muss man sich ja manchmal fragen, warum das so ist. Und das tun wir nur im Alltag viel zu selten, weil das einfach Zeit kostet und enorm aufwendig ist. Woher haben Sie denn eigentlich die Medikamente? Und dann wird man herausstellen, der hat die 3 Tage vorher getropft und danach lässt er sie wieder weg. Und dann langt das Ganze eben auch mal für 6 Monate. Also die Adhärenz ist ganz entscheidend und es muss uns einfach klar sein, dass es eben nicht nur mentale Adhärenzprobleme gibt. Ja, es gibt Leute, die schaffen das einfach nicht. Und dann müssen wir im Pflegedienst einschalten oder sowas, was übrigens auch wieder aufwendig ist, wenn wir uns mal über Kosten unterhalten. Oder wir haben eben Patienten, die das rein physisch nicht mehr können, weil sie die Tropfflaschen nicht drücken können. Ja, da gibt es ja dann auch immer die große Überraschung, was gibt die Apotheke ab? Ja, wir verordnen ja irgendetwas, aber das ist ja nicht das, was die Patienten bekommen, sondern die bekommen das, was die Krankenkasse gerade eingekauft hat. Und dann gibt es Flaschen doch mit deutlichen Unterschieden, die man mit arthritischen Fingern nicht mehr machen kann. Und auch eben das Treffen ist immer ein entscheidendes Problem. Woher merkt man denn, ob das ins Auge gegangen ist? Da gibt es zwar so kleine Tricks, aber das muss der Patient auch machen können und machen wollen. Wir können nichts tun, wenn der Patient keine Lust dazu hat. Na, das ist ja das
Smarte. Und es gibt ja auch kein Training für die Tropfenapplikation. Also wir sagen ja einfach, sie müssen jetzt tropfen. Man hat das bis dahin noch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht so oft Tränenersatzmittel benutzt, wie ich es vielleicht müsste. Und ich finde es jedes Mal aufs Neue schwierig. Ja, und dann irgendwie jemand, der 80 ist und dann tropfen soll oder 70, ist schon ein Ding. Ja.
Ich finde das ganz interessant. Das habe ich mal in meiner Assistenzarztzeit gelernt, wenn man die Tropfen kalt stellt und sich auf das Auge tropft, dann spürt man das auf der Augenoberfläche, wenn er getroffen hat. Das finde ich, das so als kleiner Hinweis vielleicht mal so aus der Praxis noch, wie man sowas weitermachen kann. Und wir reden ja auch immer über MIX und wir haben Nebenwirkungen, das wissen wir ja. Die Patienten, die mit Fettgewebsatrophie kommt unter Latanopros, oder verfärbten Augen und wachsenden Wimpern. Ich habe einige Patienten, die schneiden sich die Wimpern.
Wahnsinn.
Weil die von innen an der Brille kratzen. Das macht einen wahnsinnig. Sie tragen keine Brille. Ich ja. Und deswegen, das sehen Sie nicht, liebe Zuhörer, aber ich sehe es. Und sie tragen keine Brille. Aber das kann einen wahnsinnig machen, wenn da was von innen an der Brille kratzt. Und das sind doch relativ relevante Nebenwirkung. Mhm. Ja. Und ich sage immer, viele Patienten sagen ja, das eine ist eine operative Geschichte. Und wenn wir jetzt gleich noch mal ein bisschen in die Nebenwirkung eintreten, wie Rötung des Auges und wirklich Schmerzen, neben den Sachen wie kosmetischen Veränderungen, die wir eben gemacht haben. Aber viele Patienten haben noch ein gerötetes Auge, haben ein Fremdkörpergefühl. Dry Eye ist ja hochrelevant, auch bei Glaukommedikationen und ist auch ein großer Faktor, warum Medikamente nicht genommen werden. Dann stellen Sie sich doch mal einfach vor, Sie müssten einen Patienten vor einer medikamentösen Therapie aufklären wie vor einer OP, indem Sie ihn unterschreiben lassen und dann sagen, ja, Sie können gerötete Augen kriegen, das macht Schmerzen, das kann Oberflächendefekte machen. Und dann nehmen Sie dazu vielleicht eine Intervention wie eine SLT. Dann wird die Verhältnismäßigkeit, finde ich, viel klarer, dass operative Interventionen auch durchaus eine valide Option sein können im Rahmen einer Aufklärung.
Ja, das ist eigentlich ein total wichtiger Punkt, weil das ja irgendwie dem Patienten erstmal sehr viel weniger invasiv scheint zu tropfen. Und gleichzeitig ist es dann doch etwas, was vielleicht nicht nach einem Jahr, aber nach 10 Jahren auf jeden Fall ordentlich Beschwerden machen kann. Sie haben es ja schon angesprochen, Ocular Surface Disease, auch durch konservierungsmittelhaltige Tropfen, da wird ja jetzt inzwischen auch viel umgestellt. Es gibt ja inzwischen auch konservierungsmittelfreie Prostaglandine, glaube ich auch. Ne? Also es gibt ganz schön viel Konservierungsmittel frei und trotzdem kommt es noch zu Nebenwirkungen. Ich würde da jetzt an der Stelle direkt reingehen. Welche sind das? Welche sollte man vielleicht auch als Assistenzarzt oder als Augenarzt allgemein im Kopf haben?
Also wir haben natürlich die großen Gruppen, die 5 Gruppen, über die wir jetzt diskutieren können. Das ist einmal Latanopros, also die Latanopros beziehungsweise die Prostaglandin-Analoga. Große Gruppe, sehr gut. Unterstützt übrigens auch die Compliance, weil man sie nur einmal täglich tropfen muss. Das kriegen viele Patienten noch auf die Reihe. Und es hat eine gute Drucksenkung. Aber es macht halt oft eine Rötung des Auges. Muss man dem Patienten, finde ich, auch gerade am Anfang sagen. Das macht die ersten 4 Wochen können sehr unangenehm sein. Wimpernwachsen haben wir eben schon ausführlich diskutiert und auch Verfärbung der Regenbogenhaut, was übrigens durchaus relevant ist, wenn man das dem Patienten nicht sagt. Ich habe schon Patienten auch gesehen, die angekommen sind und gesagt haben, mein Auge ist plötzlich ganz dunkel geworden, davon wusste ich nichts. Und dann ist in die zweite große Gruppe sind die Carboanhydrasehemmer. Und hier habe ich aus der Studie was mitgenommen, was mir so tatsächlich auch nicht ganz klar war. Wir haben ja oft dieses Brennen und Reizen bei Dorzolamid-haltigen Tropfen und bei Brinzolamid ist das etwas besser. Und da habe ich aus dieser Studie mitgenommen. Vielleicht war mir das vorher immer untergegangen. Das eine ist eine Lösung, die etwas sauer gehalten werden muss und deswegen auch ein bisschen mehr brennt, weil sie nicht dem physiologischen pH entspricht, weil das eine Lösung ist. Und das andere ist eine Suspension. Und diese Suspension ist halt anders zu puffern. Und das fand ich zum Beispiel also sehr spannend. Brinzolamid ist sehr... deswegen kann man auch immer sagen, ich habe jetzt eine Reaktion auf einen Carboanhydrasehemmer, sondern man muss dann schon sich genau anschauen. Und es gibt manchmal die Möglichkeit, durch Umstellung innerhalb von einzelnen Medikamentengruppen auch noch eine Möglichkeit zu erreichen. Denn am Ende sind unsere medikamentösen Gruppen ja limitiert, die wir haben. Und je mehr Medikamente wir einbringen, die nächste Gruppe wäre ja Brimonidin. Brimonidin haben wir 20% der Patienten hat da eine late allergische Reaktion. Die entwickeln die da drauf. Und das sind wirklich massive Reaktionen, die sie dann sehen, mit massiven Lidreaktionen vor allen Dingen auch. Die Patienten sind kosmetisch extrem beeinträchtigt insgesamt.
Ja, und natürlich auch im Alltag. Also das ist ja auch nicht angenehm, wenn da die ganze Zeit eine Typ 4 Hypersensitivitätsreaktion steht. Das ist wirklich gar nicht so einfach, dann auch wieder zu beruhigen. Ne? Wir haben darüber mit Professor Steven gesprochen. Das ist ja dann auch, wenn das Immunsystem da einmal schön mit dabei ist, dann dauert das und ist auch ein Ding, das wieder wegzubekommen. Sie haben es gerade schon angesprochen, wenn man dann irgendwie mehr Tropfen dazu gibt, ist das dann auch nochmal ein Thema. Und das fand ich persönlich ultra spannend, dass Sie gesagt haben, wenn man einen zweiten und einen dritten und einen vierten Tropfen mit dazu gibt, dann erwartet man da eben nicht mehr unbedingt eine 20-prozentige Senkung zusätzlich vom Intraokulardruck, sondern niedriger, nämlich von 10-15%. Das hat mich total überrascht.
Gut, man sieht eben, dass die additive Wirkung, dass die primäre Wirkung, wir haben ja nun die Verbesserung des uvealen Abflusses und die Verbesserung des Trabeco oder die Reduktion des Zuflusses, also die Produktionssenkung, wie die Carboanhydrasehemmer und auch die zentrale Regelung über die Alpha-1-Agonisten. Irgendwann sind die Wege ausgelastet, muss man einfach mal so sehen, denke ich. So erkläre ich mir das einfach. Und das spricht aber eben auch dafür, dass man eben wegkommen muss von diesem, wir nehmen Tropfen und noch einen Tropfen und noch einen Tropfen. Und dann nehmen wir die Tropfen vielleicht auch noch statt zweimal, viermal. weil es könnte ja noch ein bisschen was bringen, um bloß nichts zu tun. Und ich glaube, wir leben in anderen Zeiten jetzt dann. Ja, und da muss man auch so ein bisschen das sehen. Und wenn die Patienten nicht mehr tropfen, dann irgendwann tropfen sie einfach nicht mehr oder tropfen vielleicht die 3 Tage, bevor sie zu uns kommen. Und dann ist der Druck gut, alle freuen sich und sie kommen mit einer Packung 2 Jahre aus.
Ja, finde ich auch ganz doll, dass sie das hier irgendwie nochmal so schön ausgearbeitet haben. Und ein ganz wichtiger Punkt, es kann natürlich auch sein, dass sie mal tropfen oder mal nicht oder da mal mehr, weil sie es vergessen haben. Das sind ja alles Dinge, die sagen Patienten da nicht unbedingt, aber sie kommen im Alltag auf jeden Fall vor. Und eine wichtige Sache beim Glaukom ist eben auch die Druckschwankung. Und wenn man mal tropft und mal nicht, ist das nicht wirklich optimal. Die haben hier, glaube ich, auch geschrieben an einer Stelle. Ich finde sie gerade natürlich nicht direkt, aber sie haben auch gefunden, dass die schlechte Persistenz in der Tropftherapie auch nochmal eine Glaukomentwicklung fördern könnte. Also wenn man Patienten hat und man macht dann irgendwie ein OCP und man sieht, es ist schlechter geworden, kann es halt auch sein, dass es nicht daran liegt, dass der Tropfen nicht wirkt, sondern dass die irgendwie, keine Ahnung, schlecht getroffen haben? Oder wie gehen Sie dann damit um?
Also die Progression im Glaukom stellt ja immer ein relevantes Problem dar. Und wir fragen uns ja manchmal, woher, obwohl der Druck gut ist. Aber ich glaube, dass die Druckschwankungen über den Tag, den Sie im klinischen Alltag oder in der Praxisalltag ja gar nicht so sehen. Wer macht ein Tagesdruckprofil bei jedem Patienten? Ja. Das ist ja managementmäßig gar nicht zu sehen. Da wird man aber wahrscheinlich sehen, dass die Schwankungen über den Tag eben höher sind. Und wir wissen, wenn die Schwankungen unter 3 Millimeter liegen, dann ist die Progression im AGI-Score deutlich geringer. Das hat die AGI-Studie ergeben. Und wenn sie höher ist, dann gibt es eine Progression. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Die Compliance des Patienten hängt damit zusammen. Und wenn der nicht compliant ist und erinnern sich an ihre Pharmakologie im Studium, wenn sie eine Dosis weglassen, brauchen sie 3 Dosen, um wieder auf den pharmakologischen Level zu kommen insgesamt. Und das ist das, was ich sehe. Und das Zweite sind natürlich Kosten. Wie viele Medikamente werden verordnet und dann tatsächlich nicht genommen? Und das, finde ich, spielt auch eine relevante Rolle. Wir sehen bei Operationen immer nur die Kosten von OP und Device. Das lässt sich übrigens an einem Mal sehr gut festmachen. Aber die kumulativen Kosten, die im Jahr entstehen, und das ist hier, finde ich, für die USA 1,09 Milliarden Ausgabe des öffentlichen, also von Medicare, nur für Prostaglandin-Analoger. Wir reden also hier auch über relevante Summen in irgendeiner Form. Und das ist ja in Deutschland nicht anders im Großen und Ganzen.
Eigentlich eine schöne Überleitung an der Stelle zu dem, was man als Alternative hat. Wir hatten jetzt 2 Folgen schon zu alternativen oder zusätzlichen Verfahren, die möglich sind, Mix und SLT. Ich würde jetzt an der Stelle nochmal auf die SLT eingehen, weil man macht ja nicht direkt bei Erstdiagnose Mix. Zumindest ist das nichts, was die Studie momentan hergeben. Ich formuliere das mal ganz bewusst als Frage. Aber die SLT wird ja auch als First-Line-Therapie gleichwertig angeboten. Und wie machen Sie das, wenn Sie einen Patienten vor sich sitzen haben, bei dem Sie einen Offenwinkelglaukom diagnostizieren?
Das ist nicht nur diagnostizieren, sondern also wir machen eine SLT, wenn wir einen Patienten das erste Mal diagnostizieren, aber auch, wenn eine Therapie-Eskalation erforderlich ist, wegen einer Progression. Jetzt aus dem, was wir beide eben besprochen haben, kann man ja auch ableiten, dass wir eine Progression sehen, wenn der Patient nicht compliant ist, weil er einen Tropfen mal weglässt oder es irgendwie vergessen hat, in irgendeiner Form zu nehmen. Dann müssen wir ja irgendetwas tun. Und da müssen wir ja immer im Hinterkopf behalten, hat der Patient die entsprechende Compliance, nochmal wieder in den Vordergrund zu rufen. 30-80% der Tropfen werden je nach Studie als nicht genommen klassifizieren. Da haben wir jetzt gesagt, wir machen eine SLT. Wir haben das Gerät zur Verfügung. Ich sehe da ein großes Problem in dem Zugang. Ein niedergelassener Augenarzt muss nicht unbedingt eine SLT haben. Und dann muss man den Patienten weiterschicken. Man muss einen Termin finden oder bekommen in einer Einrichtung, einer Praxis, die das hat. Das sind Sachen, die stellen tatsächlich relevante Probleme, gerade auf diesem niedrigen Level dar. Und wir nehmen auch eine SLT, wenn wir eine Therapie eskalieren müssen.
Und natürlich auch, was macht man bis zur SLT? Also wenn man jetzt einen Patienten mit einem Druck von 35 hat, würde ich auch nicht sagen, kommen Sie doch in einem Monat zur SLT.
Nein, aber Bridging ist ja kein Problem. Ne? Man kann ja, das ist auch so ein Zitat von Ike Ahmed, der mal auf einem Kongress gesagt hat, er sieht die Augentropfen nur noch als Bridging zwischen den verschiedenen operativen Verfahren. Das war sicherlich sehr plakativ. Aber ich finde, das ist ein Spruch, der mich geprägt hat aus dem Grunde, weil ich das nachvollziehbar finde, aus den vielen Dingen, die wir in den letzten zwei Folgen schon besprochen haben. Wir haben einen kontinuierlicheren Augendruck. Das wirkt immer. Ja. Und es ist egal, ob der Patient jetzt es nimmt, nicht nimmt, nicht versteht. Compliance-Fragen, finde ich, sind wirklich relevant. Und über die machen wir uns, finde ich, viel zu wenig Gedanken in manchen Bereichen. Sondern man greift zum Rezeptblock, weil das schon immer so war.
Also ganz kurz noch zu dem, es wirkt immer, es wirkt dann durchgehend, das meinten Sie, ne? Dass es bei jedem Patienten auf jeden Fall wirkt.
Ich meine, es wirkt, wenn es wirkt oder man einen Patienten von der Therapie weg hat, dann wirkt es über den Tag kontinuierlich, so meinte ich das, ja. Also ohne Schwankungen. Ja.
Ich fand es auf jeden Fall eine spannende Studie, die das nochmal so ein bisschen in den Vordergrund rückt und da nochmal reevaluieren möchte, welche Rolle Tropfen momentan spielen. Vielen Dank auch nochmal, dass Sie das so praktisch eingeordnet haben, dass es eben gar nicht möglich ist, es wegzudenken, aber dass es sehr, sehr wichtig ist, so habe ich das jetzt insgesamt verstanden, andere Therapieoptionen immer mit zu bedenken und auch die Patientenlebensqualität mit zu bedenken, weil Tropfen sind schnell verschrieben, aber die müssen dann halt auch die ganze Zeit mitunter ausgehalten werden.
Ja, für mich ist es eine Veränderung des Mindsets, um das mal so ein bisschen neudeutsch zu formulieren.
Ja,
es ist
warum
einfach,
nicht?
Es ist einfach nicht, es ist bisher nicht in der Denkweise so klassisch drin gewesen. Mhm. Mit den üblichen Problemen, die wir im Gesundheitssystem haben, wo ich ja immer so ein bisschen zynisch sage, der Patient spielt eigentlich keine Rolle.
Ja, um Gottes Willen, das wollen wir hier natürlich nicht propagieren. Der Patient spielt nämlich eine ganz, ganz hohe Rolle. Wir sind hier Ärzte geworden, um Menschen zu helfen.
Das versuchen wir ja.
Idealistisches Verständnis meines Berufs. Na gut, okay. Also ich finde auf jeden Fall schön, dass diese Studie das auch nochmal in den Vordergrund rückt und da nochmal sehr drauf eingeht, auch auf die individuellen Probleme. Vielen Dank, dass Sie die sich mit uns angeschaut haben, Herr Dr. Cordes.
Sehr gerne. Das war eine sehr spannende Studie.
Ja, fand ich auch. Ich bin froh, dass wir uns nächste Woche noch ein bisschen weiter unterhalten können. Da geht es dann tatsächlich um Tropftherapie in der Schwangerschaft und Stillzeit beziehungsweise Glaukomtherapie allgemein. An der Stelle bedanke ich mich erstmal bei den Zuhörern. Vielen Dank, dass Sie immer noch dabei sind. Es ist so schön, dass wir diesen Podcast noch machen können. Danke an der Stelle auch an Glaukos für die Unterstützung und fürs Möglichmachen. Und ja, ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Woche eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.